Knickt man die Haut, ist eine Falte drin. Knickt man sie niemals, ist nie eine Falte drin.
Genau, und da ist eigentlich auch schon der Knackpunkt, warum man im Alter leichter Falten bekommt. Denn je dünner die Haut wird, desto leichter lässt sich die Haut auch knicken.
Herzlich willkommen zum Medical Beauty Podcast. Nicht anfassen, nur anhören. Ich bin Beauty Forum Redakteurin Sandra Jung und dass der Podcast so heißt, hat natürlich einen ganz bestimmten Grund. Denn hier wird nur gesprochen und nicht gespritzt. Wie wir wissen, liebe Beauties, dürfen nur die Ärzte unterspritzen. Dennoch ist es immer gut, sich im Beauty-Bereich mit den Trendthemen zu beschäftigen und sich darüber zu informieren. Das Thema minimalinvasive Eingriffe ist so ein Trendthema und die Nachfrage wird immer größer. Ihr wollt mehr zu dem Thema? Dann gibt es jetzt von den Ärzten Rick und Nick eine Injektion auf die Ohren.
Und wir steigen ins Thema ein. Also lieber alt sein und jung aussehen als jung sein und alt aussehen. Was genau bedeutet denn für euch alt sein?
Naja, alt ist ja immer ein Lebensgefühl, ne? Also das gefühlte Alter ist natürlich ein ganz anderes als das optische Alter. Und wir helfen dem Patienten ein Stück weit bei dem optischen Alter. Ich bin der Ältere von uns beiden. Ich habe vielleicht schon mit der einen oder anderen Sache so langsam zu kämpfen, wenn das graue Haar kommt. Dann merkt man so, meine Güte, okay, es geht so langsam los.
Ich bin halt blond. Bei mir sieht man die grauen Haare nicht so. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber ich bin ja gerade erst froh, dass mein Bart überhaupt angefangen hat zu wachsen. Von daher, vielleicht habe ich da noch ein bisschen.
Und ganz wichtig ist natürlich, dass man im Alter eigentlich besser aussieht, als man wirklich ist. Also für sein Alter einfach gut aussehen. Und das ist nachher das Lebensgefühl, weil auch im Alter ist man ja gar nicht mehr, ich sag mal, konkurrenzfähig mit der Jugend optisch. Dementsprechend geht es im Endeffekt immer nur darum, gut für sein Alter auszusehen. Und da können wir wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen. Gerade ist dort dann aber auch die Prävention eigentlich das A und O. Das heißt, lieber verhindern, dass man schnell altert, als dass, wenn man gealtert ist, zu sagen, jetzt muss ich doch nochmal die Handschuhe anziehen und versuchen, möglichst stark gegen anzukämpfen. Dementsprechend zur Prävention können wir euch gleich nochmal ein bisschen abholen und ein bisschen was erzählen.
Wobei ich auch sagen würde, dass ich jetzt Alter eher mit Erfahrung verbinden würde, weil, wie Rick schon sagt, Alter ist ja eher so ein Lebensgefühl und man fühlt sich alt manchmal, wenn man, also ich fühle mich auch morgens mit meinen jungen 30 schon alt, wenn ich schlecht geschlafen habe, dann fühle ich mich auch alt, obwohl das einfach ein Lebensgefühl ist. Ich denke, dass jetzt, wenn ich mir eins von den beiden Sachen aussuchen dürfte, dann wäre ich lieber alt, erfahren und sehe für mein Alter super aus und frisch, ne? Weil ganz ehrlich, Anfang 20 würde ich auch nicht mehr sein wollen. Da ist man noch grün in den Ohren, da weiß man noch gar nicht, wie die Welt funktioniert. Von daher.
Tatsächlich sagen muss, ne, Alter ist ja was Individuelles für jeden. Und man muss ganz klar sagen, ab dem 25. Lebensjahr nimmt die Zellteilungsrate ab. Das heißt, ab da geht es nur noch bergab und nicht mehr bergauf in der Regel. Ja. Und dementsprechend, ne, also von der Zellteilungsrate, und dementsprechend ist Alter individuell für jeden. Das heißt, wenn ein 60-Jähriger oder ein 60-Jährige vorbeikommt, die hat natürlich andere Alterserscheinungen als jetzt jemand, der 30 ist. Nichtsdestotrotz kann man für jeden individuell dann fürs Alter auch schon was tun. Sei es die Prävention oder sei es dann auch wirklich strukturell im Gesicht arbeiten, dass man die Alterserscheinungen, die man schon hat, dann wieder ein bisschen behebt. Es ist ja auch statistisch ganz witzig zu sehen, welche Patienten bei uns eigentlich hauptsächlich da sind. Das heißt ja, mit über 40% sind unsere Patienten zwischen 25 und 35 Jahre alt. Und dann tatsächlich, man würde immer glauben, die sind danach der größte Teil ist jünger, der größte Teil danach ist tatsächlich älter bei uns. Das heißt, alles über 35, dann wirklich bis 60 hoch ist der zweitgrößte Anteil, bevor dann wirklich die unter 25-Jährigen sind. Das heißt, wir machen tatsächlich sehr, sehr viele Alterskorrekturen, verhältnismäßig im Vergleich dann wirklich zu Lippenspritzen.
Okay, also ein Bestseller würde ich jetzt mal sagen, ist... Steigen wir gleich mal ein in die erste Methode, Botox, ne? Also was würdet ihr denn sagen oder wie genau funktioniert denn Botox und wann muss ich damit anfangen?
Botox ist das alterspräventive Medikament eigentlich, was wir am Markt haben. Und es ist gerade dieser Mythos bei Botox, dass man immer sagt, meine Güte, wie kann man denn nur so früh schon anfangen? Eigentlich sollte man noch erst sehr, sehr spät anfangen. Du hast doch noch gar keine Falten, warum botoxst du denn? ganz wichtig zu verstehen ist, dass Botox ein präventives Medikament ist. Das heißt, Botox verhindert die Faltenentstehung und spritzt eben nicht Falten in erster Linie weg. Darum wollen wir Botoxen, wenn man noch gar keine Falten hat. Darum das Alter zu beschreiben, wann man mit Botox anfängt, ist eigentlich recht schwer.
Individuell, ne?
Genau, ist individuell, denn wir gucken einfach auf die Mimik des Patienten und nicht auf das Alter. Und hat er eine starke Mimik und die Falten bleiben langsam stehen, dann ist der Zeitpunkt gekommen zu Botoxen.
Ja, das ist teilweise auch schon gegeben, wenn wir eine Anfang 20-Jährige haben, die viel ins Solarium gegangen ist, die hat einfach familiär zum Beispiel sogar auch noch einfach, das heißt Pech, ne? Aber hat einfach eine ausgeprägte Mimik und dadurch einfach eine häufige Knickung der Haut und dadurch entstehen vermehrt Falten. Also sollte man dann auch nicht zu lange warten, auch schon in dem Alter. Wenn man denn sagen möchte, okay, ich möchte bis ins höhere Alter faltenarm bleiben. Ne? Man muss ja nicht immer mal komplett glatt sein. Es ist ja ein Spektrum. Es geht nicht nur entweder komplett porzellanglatt oder komplett faltig, sondern es ist ja ein Spektrum. Man kann natürlich auch, und das jetzt einmal, um auf zurückzukommen auf die Frage, wie funktioniert Botox? Botox lähmt Muskulatur, und zwar die mimische Muskulatur, die für Faltenstehung verantwortlich ist. Das heißt, Botox funktioniert nicht bei jeder Falte im Gesicht, denn so die ein oder andere Falte brauchen wir zum Mimik, wie zum Beispiel in der Nasolabialfalte zum Beispiel, das ist eine reine Volumenfalte, und Falten auf der Stirn, zwischen den Augen, die Glabella oder Zornesfalte oder die bekannten Krähenfüße seitlich am Auge, das sind absolut mimische Falten, die man mit Botox behandeln kann. Und
Wir erklären das immer so: Knickt man ein Blatt Papier, ist eine Falte drin, knickt man niemals, ist nie eine Falte drin. Dementsprechend Botox als präventives Medikament verhindert, dass wir die Haut knicken, und somit bist du mit 60, 70 tatsächlich noch sehr, sehr faltenfrei.
Genau, und da ist eigentlich auch schon der Knackpunkt, warum man im Alter leichter Falten bekommt. Denn je dünner die Haut wird, desto leichter lässt sich die Haut auch knicken. Da, wenn man jetzt weiter mit den Papierbeispielen macht, ein Papier lässt sich einfacher knicken als ein Stapelpapier. Ne? Wenn man so den Drucker auffüllt und dann so einen Stapel Papier in der Hand hat, dann lässt sich sowas nicht so einfach knicken, als wenn man ein einzelnes Blatt hat. Das ist natürlich keine Herausforderung.
Genau, und das wäre dann, der Stapelblatt Papier wäre dann eher der Kollagenbildner, dass man nachher sagt, man arbeitet wieder an der Hautqualität und führt wieder zu einer dickeren Haut. Ja, das sind dann natürlich nochmal andere Medikamente. Darum ist auch im Endeffekt die Kombinationstherapie nachher die richtige Wahl, um die perfekte Altersprävention dann auch nachher durchzuführen.
Prinzipiell, klar kann man sagen, das ist genetisch irgendwo, klar kann man sagen, das ist abhängig von Lifestyle. Ich hatte eben schon einmal das Beispiel gebracht mit viel Sonneneinstrahlung, also UV ist wirklich der Killer für die Haut. Alle, die bei uns so den Faltenhund spielen in der Praxis, die dann wirklich so aussehen, manchmal wie ein Stück
Alter sind.
Ja. Ich will jetzt nicht gemein sein, aber wie ein Stück Leder. Da kann man echt halt sagen, die haben mit Sicherheit viel Sonneneinstrahlung gehabt in ihrem Leben.
Ja, aber genetische Prädisposition sowie Exposition der Haut für UV-Strahlung ist quasi, das sind die zwei Key-Faktoren, wo man sagen muss, meine Güte, das sind exogene, einerseits über UV, exogene Noxen, die wirklich sehr, sehr viel Schaden anrichten. Und dann natürlich, wie du sagst, ist die Genetik, da kann man nicht viel dran ändern. Die trägt man mit sich, aber auch da hat der eine Glück oder der andere Pech gehabt. Aber genau deswegen sollte man wirklich eine Prävention dann auch starten, recht früh. Tatsächlich fragt man sich ja immer, warum die Asiaten so lange wirklich gut aussehen.
Oh ja, oh ja.
Und so eine tolle Hautqualität haben. Das liegt tatsächlich daran, dass die überall wirklich enorm viel Sonnenschutzfaktor benutzen und immer auf dieses Whitening setzen. Also für die ist es wichtig, sehr hellhäutig zu sein und dementsprechend der Sonne nicht ausgesetzt zu sein. Das macht wirklich einen enormen Unterschied. Des Weiteren muss man aber auch sagen, dass sie enorm auf Beauty achten. Das heißt, in Südkorea ist zum Beispiel jeder vierte voll unterspritzt und voll behandelt. Das heißt, sie arbeiten auch sehr natürlich, was die Ästhetik
angeht. Ich kann sagen, jeder vierte, das ist jetzt schon ein enormes Ergebnis. Das ist
enorm, tatsächlich. Aber die sind dort proaktiver, was Ästhetik angeht.
Offener einfach, ne?
Genau, und achten deutlich mehr auch auf den Alterungsprozess. Das heißt einerseits durch wirklich hohe Lichtschutzfaktoren in ihren Cremes und andererseits durch Prävention mit Botox und Hyaluron. Genau, aber wie sieht so eine typische Altersprävention denn bei uns aus? Das heißt, wir haben jetzt einen Mid-Ager oder jemand, der, sagen wir mal, 50 plus ist, hat noch nie was gemacht, kommt zu uns und sagt, Jungs, so langsam merke ich, das Alter schlägt doch ein bisschen mehr ein. Was machen wir denn jetzt? Bei diesen Leuten würde man ganz klar eine Kombination zunächst einmal empfehlen. Wie am Anfang schon gesagt, es ist individuell. Wir würden auf jeden eingehen. Trotzdem muss man sagen, ab den Augen aufwärts, in der Regel mit Botox, weil das mimische Falten sind. Das heißt, hier haben wir dann die Altersprävention. Ab den Augen abwärts dann eher die Volumengabe. Hier altern wir aufgrund eines Volumenverlustes. Das heißt, Volumen aus dem Mittelgesicht, das heißt am Wangenknochen zum Beispiel, sackt ab und findet sich dann nachher in den Hängebäckchen wieder. Ich denke, da kann man jedem aus der Seele sprechen, der über 50 ist, der dann plötzlich sagt, oh mein Gott, das Volumen sitzt doch aktuell woanders, als wo es früher saß.
Ja.
Dementsprechend arbeiten wir da gerne mit Hyaluron als volumengebenden Stoff, um das Gesicht wieder V-förmig wirken zu lassen, Volumen ins obere Gesichtsdrittel zurückzubringen. Und zu guter Letzt altern wir aufgrund schlechterer Hautqualität, einmal durch die UV-Strahlung, die wir vorher angesprochen haben, und durch den Kollagenverlust über das Alter. Das heißt, auch hier sagt man so, ab dem 25. Lebensjahr produzieren wir ca. 1% weniger Kollagen jedes Jahr. Dementsprechend ist im höheren Alter deutlich weniger Kollagen in der Haut vorhanden. Und das können wir durch Biostimulatoren wieder zurückbringen, um eine tolle Hautqualität zu haben.
Genau. Also das heißt, Volumen geht nicht nur verloren im oberen Gesichtsdrittel. Nein, auch leider wird die Haut dünner und die Elastizität geht verloren. Das bedeutet, die Haut leiert so ein bisschen aus und das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem Volumenverlust. Ich sage immer charmant, das Gesicht fängt an zu schmelzen. Also das Gesicht hängt so ein bisschen nach unten ab. Und wir versuchen, möglichst natürlich Volumen einfach wieder nach oben zu ziehen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Hyaluron ist, wie gesagt, eine der Möglichkeiten. In extremeren Fällen kann man dann zum Beispiel noch mit einem Fadenlifting arbeiten oder eben sogar operativ, wobei man natürlich sich rantasten sollte. Man muss nicht immer direkt zur Operation greifen, ist aber natürlich eine Möglichkeit.
Okay, jetzt ist es ja so, dass Botox, habt ihr vorhin auch schon gesagt, so eine Art Nervengift ist, also die Muskeln so ein bisschen hemmt. Ich würde sagen, das ist auch so ein Punkt, wo viele noch vor zurückschrecken. Ne? Oh Gott, mein Muskel wird gehemmt, Hilfe. Was steckt wirklich dahinter? Also gibt es da ein Risiko, dass man irgendwie sagt, man kann sich irgendwann gar nicht mehr bewegen oder es kann komplett schief gehen?
Nein, also man muss sagen, ne, wenn man sagt ein Nervengift, dann ist das nur teilweise richtig. Also es ist ein Neurostimulator oder ein Neuromodulator. Das bedeutet, die Übertragung von Nerv auf Muskel wird gehemmt. Und das nur vorübergehend. Und zwar setzt sich da Botox an Rezeptoren und sorgt dafür, dass der Neurotransmitter im Endeffekt nicht ausgeschüttet wird, das heißt, die Übertragung findet nicht statt, da wird nichts vom Nerven geschädigt, da ist auch nichts irreversibel. Von daher ist Botox eins der Medikamente seit über 40, 50, 60 Jahren in Gebrauch mit den wenigsten Nebenwirkungen überhaupt. Deswegen setzt sich das so lange am Markt durch und ist eigentlich eins der Medikamente, die wirklich am risikoärmsten sind.
Ist sehr, sehr sicher, genau. Und Mythos Botox Schlangengift ist natürlich auch falsch. Das ist von einem Bakterium produziert. Und da braucht man wirklich gar keine Angst vor haben. Wenn man wirklich ein bisschen Angst oder was risikoreicher ist, tatsächlich das Hyaluron. Wenn man das einmal vergleicht, ne? Also man glaubt ja immer, Hyaluron als körpereigener Stoff synthetisch hergestellt, kann gar nichts machen.
Hätte ich jetzt auch gedacht. Also ich hätte auch eher jetzt umgekehrt gedacht.
Ne? Genau, das denken viele. Beides ist sehr, sehr risikoarm. Also in der Regel passiert da überhaupt nichts bei Botox. Nebenwirkungstechnisch fast gar nichts. Hyaluron
eben auch nicht, aber es hat eben den Effekt, dass Hyaluron dickflüssig ist.
Genau.
Im Gegensatz zu Botox.
Als volumengebender Stoff ist es zähflüssig und kann im schlimmsten Falle mal im Gefäß verstopfen. Und genau deswegen geht man zu Experten und Ärzten, die lange Zeit die Anatomie gelernt haben, damit da nichts passiert.
Und vor allem können wir eben auch Medikamente unterspritzen, die Hyaluronsäure wieder auflösen können, wie zum Beispiel Hyalase ist ein rezeptpflichtiges Medikament. Deswegen Auch an alle, die Unterspritzung durchführen, wirklich mit Vorsicht genießen, wirklich dann zum Experten geben.
Geht zum Arzt, weil der Arzt die Risikobehandlung auch durchführen darf. Und das dürfen Heilpraktiker eben nicht, leider. Die dürfen Hyaluronidase als verschreibungspflichtiges Medikament nicht spritzen. Und dementsprechend dürfen die auch keine Risikobehandlung durchführen.
Dürfen es unterspritzen, aber nur unter ärztlicher Aufsicht, ne? Um das jetzt einmal zu konkretisieren, bevor da sich Leute wieder erheben. Das ist uns bewusst, aber wenn man natürlich im großen Rahmen das macht, dann sollte auf jeden Fall ein Arzt vor Ort sein.
Okay, jetzt habt ihr gerade schon gesagt, Hyaluron ist auch, dass man es wieder auflösen kann. Wie ist es denn mit Botox, wenn ich mir mal Botox spritzen lasse?
Kann man in der Regel nicht auflösen. Also Botox, wenn es wirkt, dann wirkt es. Dementsprechend auch dort zum Experten gehen, damit das so gespritzt wird, dass es auch in die Muskelgruppen gelangt, wo es hingehört. Ne? Risiken von Botox allgemein, also das Medikament an sich hat wirklich wenig Nebenwirkungen. Vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen kann das mal machen. Die Nebenwirkungen einer Botox-Behandlung sind dann eher durch die Behandlung selbst, das heißt durch das Einspritzen. Das heißt, es kann mal zu einem Spritzenabszess kommen, im allerschlimmsten Falle.
Ja, hatten wir aber auch noch nie. Ne, also sowas ist extrem unwahrscheinlich.
Und die Nadel ist so dünn, da ist eine Pore fast größer als die Nadel. Dementsprechend
kannst du mal eine kleine Rötung haben. Aber ich glaube, das Hauptrisiko an Botox ist, dass es eben halt blöd aussieht. Ne? Also wenn der falsche Muskel erstmal gelähmt ist, dann kann das natürlich bescheuert aussehen, wenn die eine Augenbraue mehr hängt als die andere zum Beispiel. Deswegen muss man sich da schon auskennen. Man muss jeden Patienten analysieren, weil jeder Patient hat auch eine andere Muskulatur und die verteilt sich so ein bisschen anders. Und dementsprechend sollte man dazu jemanden gehen, der sich da wirklich auskennt, der schon alles mal gesehen hat und individuell jemanden dann eben botoxen kann.
Okay. Also neben den Risiken gibt es ja jetzt auch nochmal den Suchtfaktor. Ich habe gelesen, dass zu viel Botox kann einen alt aussehen lassen. Wie ist es denn da? Also wann ist das Ganze unnatürlich oder wann sieht das Ganze unnatürlich glatt aus?
Ja, das ist, wenn man gar keine Mimik mehr im Gesicht hat und beim Lachen auch keine Emotionen mehr zeigen kann. Also ganz wichtig finden wir zum Beispiel, man hat natürlich im Alter irgendwann die Krähenfüße, aber gerade an den Krähenfüßen, wenn man lacht, zeigt das doch sehr, sehr viele Emotionen. Da darf nicht zu stark gebotoxt werden und man muss natürlich auch immer mit einer gezielten Hand botoxen, sodass die Augenbrauen eher nach oben gehen als nach unten, damit man keinen Schlafzimmerblick kriegt. Da ist natürlich, die Dosis macht das Gift und nachher der behandelnde Arzt, der dann auch ganz genau wissen muss, wie viel in welchen Regionen. Aber das Botox, den man alt aussehen lässt, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, also ich glaube, was man sich darunter verstehen kann, ist, dass man eben, wenn man zu stark die Stirn Botox und die Stirn ist der einzige Augenbrauen-Hochziehmuskel, dann können die Augenbrauen nach unten kommen, Schlupflider können entstehen. Und dadurch kann man im Endeffekt auch müder wirken, beziehungsweise älter. Dementsprechend, was Rick eben sagte mit den Krähenfüßen, ja, die machen zwar sympathisch teilweise, aber gerade die sollte man dann doch mit unterspritzen oder mit botoxen, damit eben der Gegenspieler von der Stirnmuskulatur auch lahmgelegt wird. Und es quasi dann im Tauziehen eben nicht so ist, dass nur ein Team verliert, sondern dass es wieder im Gleichgewicht steht und die Augenbraue tendenziell sogar eher nach oben geht und einen frischen, jugendlichen Gesichtsausdruck macht.
Wir botoxen das als Browlift dann quasi. Also man kann tatsächlich mit dem Botox selbst entscheiden, in welche Richtung die Augenbrauen gehen sollen. Und im Alter natürlich ganz klar eher nach oben als nach unten, weil es eher Schlupflidproblematik gibt.
Also dann hatten wir jetzt schon Botox und Hyaluron. Botox und Hyaluron am besten in der Kombi, wenn es angebracht ist, so wie ich es jetzt rausgehört habe.
Also ich empfehle tatsächlich immer so eine leichte Allround-Behandlung, damit das ganze Gesicht halt auch wieder frischer aussieht.
Und es ist immer individuell und auch immer die Frage, wann du angefangen hast. Ne? Das heißt, wenn du mit 50 das erste Mal zu uns kommst, naja, dann wird das Behandlungsspektrum schon ein bisschen größer sein in der Regel. Wenn du aber durchgehend Prävention betrieben hast und regelmäßig immer ein bisschen gebotoxt hast, regelmäßig vielleicht einen leichten Wangenknochenaufbau oder mal die Jawline gemacht hast, regelmäßig auf deine Hautqualität geachtet hast mit Biostimulatoren wie Sculptra oder einer Laserbehandlung, dann wird natürlich in Gänze immer weniger gemacht und immer ein bisschen. Und das ist eigentlich der richtige Weg.
Ja.
Ne? Wenn du dann wirklich mit 50 oder 60 oder 70, teilweise auch über 80 zu uns kommst das erste Mal und sagst, lass mich wieder wie 20 aussehen. Das
ist schwierig.
Wir natürlich auch,
da muss man zumindest ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, weil das wird ein bisschen umfangreicher. Man muss ja auch sagen, an alle Kosmetiker da draußen, Chapeau, alle, die früh auch mit Kosmetika anfangen und immer mit S ja, oder Sonnenschutzfaktor. Man sieht dann doch, dass die da aus dem Bereich kommen und die haben tatsächlich auch eine bessere Hautqualität oft und eine straffere Haut. Und aber das sieht man nicht nur, wenn man das seit, sag ich mal, ein, zwei Jahren macht, sondern das sieht man nur, wenn man das Leben lang schon ordentlich betrieben hat. Ich denke, da wird Sonnenschutz einen großen Faktor mit zuführen, Needling auch. Ne?
Beauty ist ein Lifestyle.
Beauty ist ein Lifestyle und man sieht das schon, jemand, der auf sich achtet, der sieht auch im Alter deutlich frischer aus.
Genau. Wir sprechen immer vom gesamtheitlichen Beauty-Konzept. Das heißt, es geht tatsächlich gar nicht nur um die Behandlung bei uns selbst, sondern es geht auch um Ernährung, es geht um Sport, es geht um Schlaf, aber dann tatsächlich auch um die Behandlung bei uns. Und derjenige, der nachher wirklich alles macht, der wird am Ende auch am besten dastehen.
Also die Gesamtheitspalette.
Das ist ja, so tatsächlich.
Klar, ne?
Aber macht man das bewusst, dann wird es einem auch nachher deutlich mehr bringen, als jemand, der so zwischendurch mal immer wieder nur ein bisschen einsteigt.
Genau. Ja, also generelle Vorsorge oder generelle Prävention mit auch schon mit Cremes etc. ist super. Natürlich die absolute Keule dann oder das, was am meisten hilft, ist dann natürlich Hyaluron und Botox. Da natürlich am besten immer ein bisschen, aber man kann da schon immer wieder viel rausholen. Man sieht es bei uns auf den Social Media. Wir haben ab und zu mal ein paar ältere Damen, die sonst noch nie was haben machen lassen. Da kann man auch schon einiges wieder machen, wobei das natürlich dann halt Champions League ist, das kann auch nicht jeder.
Jetzt ist es so, wir hatten viel über das Gesicht gesprochen, aber auch über ganzheitlich an den Händen. Also ich habe es letzt gesehen, dass die Hände auch unterstützt werden können.
Man sagt ja, an Hals und Händen erkennt man das wahre Alter. Ne? Also man kennt das von den, gerade hier in Düsseldorf, Halstuch und Handschuhe gehören oft mit zu den Styling-Accessoires. Dementsprechend, das liegt aber auch daran, dass die Haut einfach dünner wird. Wir hatten es vorhin angesprochen, Kollagenverlust in der Haut generell im Alter. Die Zellteilung nimmt ab 25. Und wenn man natürlich dann ein bisschen älter ist, dann wird die Haut immer dünner, so eine sogenannte bis hin zu Pergamenthaut. Und da sind Biostimulatoren genau das Richtige. Du sagst, unterspritzen, das wird jetzt zum Beispiel nicht oder empfehlen wir nicht mit Hyaluron, kann man auch machen. Aber wir haben sehr gute Erfahrungen mit Kollagenbildern. Wir sorgen dafür, dass körpereigenes Kollagen wiederhergestellt wird. Also sieht absolut natürlich aus und macht wahnsinnige Effekte, weil die Hände deutlich frischer wieder aussehen, die Haut ist deutlich straffer, deutlich jugendlicher und macht viel aus. Gerade Halt und Hände, die man eigentlich nicht verstecken kann im Alltag, macht da noch viel aus.
Biostimulatoren allgemein, dass man ein komplett natürliches Ergebnis hat. Denn das Endergebnis bist du nachher selbst, denn es ist dein Kollagen, was produziert wird und du hast keinen körperfremden Stoff dann in dir drin. Dementsprechend, was macht so ein Biostimulator? Der sagt einem Fibroblasten, das sind die kollagenproduzierenden Zellen, die im Alter keine Lust mehr haben, Kollagen zu produzieren. Das sagt den Zellen, produziert doch mal wieder ein bisschen Kollagen und Sculptra als Biostimulator wirklich sehr, sehr stark tatsächlich. Und dadurch hat man wieder eine sehr tolle Hautqualität. Die Hautelastizität ist wieder deutlich besser und die Hautdicke ist deutlich besser, die wir anfänglich auch einmal angesprochen haben. Mhm. Und wie gesagt, das Endergebnis zu 100% bist du das selbst, denn deine Zellen haben Kollagen produziert und was Natürlicheres gibt es dementsprechend nicht. Ist der Porsche der Behandlung, aber auch preislich der Porsche der Behandlung. Ja, das heißt, wenn wir da mal so einsteigen, was so etwas kostet. Wir rechnen ja nach der Gebührenordnung für Ärzte ab, das heißt, das sind jetzt so ungefähr Preise, aber da ist man pro Behandlung bei 1.300 Euro.
Pro Behandlung. Und wie viel Behandlung brauche ich?
Man empfiehlt das, ich sag mal, so ähnlich wie ein Antibiotika zu nehmen. Es gibt eine Ladephase und eine Erhaltungsdosis. Das heißt, die Ladephase würde 3 Behandlungen im ersten Jahr beinhalten.
Ja.
Die Erhaltungsdosis dann in der Regel alle 1,5 Jahre eine Behandlung. Aber sollten wir das jetzt einmal vergleichen mit kollagenbildenden Cremes?
Und man merkt das wirklich, dadurch, dass man dann deutlich frischer als die Freundinnen im Vergleich aussieht, ja, teilweise.
Wir haben so geniale Ergebnisse, das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Also selbst wir denken manchmal, meine Güte, das hätte man sich gar nicht vorstellen können. Wir haben so tolle Halsergebnisse, so tolle Handergebnisse, so tolle präventive Ergebnisse im Gesicht. Es ist wirklich Wahnsinn, was das kann.
Okay, also ich brauche einen neuen Freundeskreis, ganz nach dem Motto, ich sehe zu jung für euch aus.
Ja, das denken sich dann wahrscheinlich eher die Freundinnen. Ich meine, das ist ja auch absolut der Hype in den USA und Südamerika, dort, wo auch Beauty ganz groß gefeiert wird. Dort wird Sculptra auf dem Markt extrem gefördert, beziehungsweise kommt sehr gut an und hat sehr gute Ergebnisse dort.
Ich muss jetzt tatsächlich los. Ich würde den Nick noch ein bisschen mit dir alleine lassen.
Okay, dann sind wir ein Duo. Also wir hatten jetzt Botox, Hyaluron und Sculptra-Behandlung. Jetzt ist es ja so, dass es auch noch das Fadenlifting gibt. Da wird die Haut ja gestrafft, und zwar sind es selbstlösende Fäden, die unter das Hautgewebe eingebracht werden. Wie funktioniert denn das Verfahren genau?
Ja, also wenn man von Fadenlifting spricht, muss man zum einen Mesotherapie und wirklich Zugfäden unterscheiden. Die einen sind einfach Fäden, die im Endeffekt unter die Haut gebracht werden und dann auch durch diese, ja, ich will jetzt nicht, Fremdkörperreaktion im Endeffekt Kollagen bilden sollen. Dadurch wird die Haut wieder dicker, also ähnlich zur Sculptra-Therapie. Aber ich würde doch deutlich sagen, dass Sculptra wirklich der stärkere Biostimulator dort ist und deutlich wirksamer. Das heißt, wir machen gar nicht so viel Mesotherapie mit Fäden, sondern wir benutzen lediglich die Fäden, die wirklich Zugfäden sind. Das heißt, wo man Volumen wieder nach oben straffen kann und dort dann wirklich das, was wir vorher besprochen hatten, das Volumen nach unten sackt, das können wir wieder an Ort und Stelle rücken.
Okay, das heißt, die Fäden werden dann mit der Nadel unter die Haut geschossen.
Ja, nicht ganz. Also man macht eine Öffnungsstelle mit einem kleinen Pieks, hat dann eine Kanüle, in dem der Faden drin liegt, bringt den dann unter die Haut und lässt ihn dann dort erstmal liegen. Man bringt die Fäden erstmal unter die Haut und dann zieht man sie fest, schneidet sie an der Öffnungsstelle ab. Diese Fäden haben ja Widerhaken und krallen sich quasi in das Gewebe. Sieht auch deutlich gruseliger aus, als es wirklich ist. Ne? Die Einstrichstelle, die wird auch betäubt. Es ist jetzt nicht sonderlich unangenehm, aber macht natürlich tolle Effekte im Endergebnis. Womit man rechnen muss, wenn man es ordentlich macht, dann muss man die Fäden auch gut festziehen. Und dann sieht man die ersten Tage ein bisschen ramponiert aus. Das muss man natürlich immer einplanen, aber macht natürlich auch tolle Effekte.
Okay, super. Jetzt ist es ja so, die Promis, ich gehe mal kurz auf den Promi-Faktor noch ein, es ist ja ein Riesenthema auch in der Promi-Welt, dem einen gelingt es besser, dem anderen gelingt es schlechter natürlich, glatt auszusehen, der eine übertreibt, der andere hat genau das perfekte Maß. Würdest du denn sagen, welcher Promi ist in der Altersprävention oder steht in der Altersprävention besonders gut da?
Also prinzipiell muss man sagen, die Promis, die früh genug angefangen haben, die sind oft die, die es am besten gemacht haben, weil die immer ein bisschen gemacht haben und nie dazu neigen, zu übertreiben. Das ist natürlich am perfektesten.
Also ich finde es immer bewundernswert, wie Meryl Streep aussieht. Also da frage ich mich immer, hat sie was machen lassen? Lässt sie sich spritzen oder ist es einfach gute kosmetische Pflege, die sie anwendet?
73 Jahre ist Meryl Streep alt. Ne? Also da muss man sagen, klar sieht man so die ein oder andere Alterserscheinung. Aber das ist ja immer das, was wir betonen. Man möchte ja nicht unheimlich jung aussehen. Man möchte gut altersentsprechend aussehen. Und das tut sie auf jeden Fall. Und definitiv hat sie ein, zwei Sachen machen lassen. Sie wird definitiv mit Kollagenbildnern, aber auch mit Volumen arbeiten. Hier ein typisches Beispiel, wenn man bei ihr einmal das Gesicht mit dem Hals vergleicht, dann sieht man doch am Hals doch eher, dass sie dort dünnere Haut und dort mehr Falchen wirft als im Gesicht. Gut, das wird vielleicht auch an ein bisschen Make-up, was sie vermehrt im Gesicht tragen wird, liegen. Aber der Hals sieht dann doch ein bisschen vom Gewebe her schlaffer aus als das Gesicht. Das heißt, sie wird sicherlich mit Kollagenbildnern gearbeitet haben, sie wird sicherlich auch mit Hyaluronsäure gearbeitet haben. ob sie jetzt Operationen im Sinne von einem Facelift hatte, kann man gar nicht so genau sagen. Wenn man sich Bilder von ihr aus den 60ern, in ihren jüngeren Jahren anschaut, dann sieht man ja zum Beispiel, dass sie auch unheimlich schönes Volumen schon immer in den im Wangenknochenbereich hatte und ja, dadurch einfach auch frisch aussieht. Ne? Also was ist Schönheitsideal oder Ideal der Frau ist, hohe Wangenknochen bzw. Volumen im oberen Gesichtsdrittel. Und wenn man das bis ins Alter behält, dann sieht man natürlich im Alter auch noch echt frisch aus. Auch wenn so ein bisschen die Bäckchen dann anfangen zu hängen und man trotzdem Volumen im oberen Gesichtsdrittel hat, sieht das immer noch recht frisch aus.
Ja, aber kann man schon sagen, dass bei ihr das wirklich gut gelungen ist, das immer so ein bisschen natürlich zu halten, dem Alter entsprechend zu halten, aber trotzdem ein bisschen nachzuhelfen?
Ja, definitiv. Also zumindest wird sie sich nicht unter das Messer gelegt haben, wenn sie sagt, okay, sie ist da, Beauty-Wahn ist nicht ihres, aber wo hört das auf? Ne? Jeder geht zum Friseur. Mittlerweile heutzutage, gerade in Hollywood, ist kaum einer mehr nicht behandelt. Also das muss man auch sagen. Und ich denke, so ein, zwei Spritzchen hier und da, das gehört gar nicht mehr, das gehört zum Alltag im Endeffekt. Ne? Und man muss einfach früh anfangen, dann schafft man es auch, wirklich frisch auszusehen. Es gibt immer Negativbeispiele, die es übertreiben. Sehen wir ja auch. Finde ich tatsächlich persönlich auch schrecklich. Ja, ist im Endeffekt jedem selbst überlassen. Das ist nicht unbedingt das, was wir für, sage ich mal, jetzt die Ästhetik, für die wir stehen. Aber ja, manche wollen es einfach ein bisschen mehr. Das ist jedem selbst überlassen. Würde ich aber jetzt zu keinem raten im Endeffekt.
Wunderbar, also jetzt haben wir hier jede Menge Inputs erfahren, um jung zu altern quasi.
Genau, so sieht das aus. Für jeden, der noch Fragen hat, das ist ein sehr komplexes Thema. Ne? Also man kann bei diesen Sachen sehr wenig pauschalisieren und deswegen, ich halte mich da auch sehr zurück mit pauschalen Angaben, einfach weil man das nicht sagen kann bei jedem. Wichtig ist auch, dass man sich jeden wirklich anschaut, mit einem erfahrenen Arzt mal drüber schaut und sagt, okay, das und das wäre das Perfekte für dich, hier und da kann man anfangen. Und deswegen sollte man sich auch einfach früh mal in eine erfahrene Hand geben, damit man auch sagen kann, okay, wir machen ein Konzept oder einen Plan und sagen, in so und so vielen Jahren würde ich damit anfangen, nächsten Monat kann man schon mal damit anfangen. Natürlich muss man seinem Arzt vertrauen können. Es gibt ja auch viele Ärzte, die einem was aufschwatzen. Da einfach zu Ärzten gehen, denen man vertraut, so dass man auch ja, sich gut aufgehoben fühlt und ja, wirklich das Beste möchte und in dem Fall nicht nur das Geld.
Ja. Sehr schöne Abschlussworte zu der Folge. Ich würde jetzt aber noch, du hast es gerade schon gesagt, euch zwei ein bisschen privatere Fragen stellen. Jetzt bist nur noch du da.
Jetzt kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, wenn Rick da. So, bleibt spannend, Leute. Ich pack aus.
Grund. Also, wir haben in der letzten Folge ja schon erfahren, dass ihr beide nicht mehr zusammen wohnt.
Ja.
Jetzt ist die Frage, wer ist denn ordentlicher von euch zwei? Welche Wohnung ist denn aufgeräumter?
Ja, also definitiv bin ich der Ordentlichere. Das kann man so einfach feststellen, da gibt es nichts zu diskutieren. Ich meine, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt sehr penibel sauber ist. Oder bei mir liegen auch mal im Sport mal die Klamotten auf dem Boden. Aber ich bin schon der Ordentlichere. Und Rick ist eher der Kreative. Das spiegelt sich ja auch bei uns im Unternehmen so. Ich bin eher der Organisator und Rick ist so der Kreative. Und so sieht das im Endeffekt auch bei uns in den Wohnungen aus. Aber wir haben beide Putzhilfen, von daher ist das eher weniger das Problem.
Wir arbeiten. Dann wäre eh die Frage, bei wem muss die Putzfrau öfter kommen?
Ja, ich glaube bei Rick. Bei Rick.
Okay, gut, er ist ja gerade nicht da, um Veto einzulegen. Ja, also nehmen wir das mal so hin.
Ich glaube, er wird mir da zustimmen, aber ist ja nicht schlimm. Ja, man sagt, jedes Genie muss sein Chaos einfach nur beherrschen.
Absolut. Von daher, absolut. Genau. Von daher ergänzt ihr euch ja perfekt.
Richtig, genau, aber ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso wir so lange miteinander auch beim Zusammenwohnen ausgehalten haben, dass wir zum Beispiel immer eine Putzhilfe hatten, die uns da unterstützt hätte. Sonst, glaube ich, wären wir uns ab und zu mal auch an den Hals gegangen. Aber das war echt ja, super, dass wir da jemanden hatten, der das vermieden hat.
Okay, sehr gut. Dann wird die Putzfrau zum Streitschlichter.
Nein, Streit gab es gar nicht, weil zum Glück immer wir eine tolle Fee hatten, die uns dann unterstützt hat.
Okay, gut. Wie ist es, wer ist morgens bei euch der Erste in der Praxis?
Meistens Rick tatsächlich. Der Rick ist bei uns der Frühaufsteher. Ich bin gerne der auch nochmal länger abends arbeitet. Ich kann mich abends besser konzentrieren. Ich komme unheimlich schlecht morgens aus dem Bett. Da ist wirklich, wirklich schlimm. Und da muss ich sagen, ist der Rick eher der Frühaufsteher. War auch immer so, als wir noch zusammen gewohnt hatten und wir morgens dann ins Fitnessstudio gegangen sind, war es Rick, der zu mir ins Zimmer gekommen ist und schon Sportklamotten und ich noch quasi im Traumland war. Er stand daneben im Bett und hat gesagt, so, aufstehen, jetzt geht's ab ins Gym.
Und das war in der letzten Folge, ja, ne, dass er den Sport morgens ganz, ganz wichtig findet.
Ja, gut, ich auch, ne? Aber ich muss mich morgens tatsächlich ein bisschen mehr quälen. Mir fällt das nicht so leicht, mich morgens aus dem Bett zu quälen. Gerade im Winter, grauenhaft. Jetzt im Sommer geht es wieder besser, wenn es auch hell ist, wenn man aufsteht. Aber wenn es draußen dunkel ist, ist es unheimlich kalt und unter der Bettdecke ist es schön warm. Dann, questioning life choices, wenn man da liegt und sagt, ich muss jetzt ins Kalte. Aber da ist Rick definitiv der Frühaufsteher von uns beiden.
Aber ich habe mir das tatsächlich in der letzten Folge auch zu Herzen genommen, den Sport auch morgens zu verlagern.
Ist tatsächlich ein super Tipp, auch wenn es manchmal schwerfällt, man gewöhnt sich auch dran, muss man sagen. Denn wenn man den inneren Schweinehund dann einmal bekämpft hat und dann morgens wirklich das zur Routine macht.
Gut, wie ist es denn? Habt ihr eine Beauty-Routine? Wir reden die ganze Zeit oder ganz viel über Beauty, aber wie sieht es denn bei euch aus mit Gesichtsreinigen, Gesichtswasser, mal ein Peeling, eine Gesichtsmaske? Habt ihr da eine gewisse Routine?
Ich glaube, da sind Rick und ich so die typischen Männer. Das ist Shampoo 4-in-1, ne? Gesicht, Körper, Haare und Autofelgen. Also alles für eins. Da sind wir wirklich entspannt, was das angeht. Bei uns ist die zur Beauty-Routine gehört, bei uns das regelmäßige Botox und natürlich die Frisur. Wir sind, ich glaube, extrem eitel mit unserer Frisur. Wir gehen, ich gehe alle 2 Wochen zum Friseur. Aber so typische Beauty-Routinen, klar achten wir auf unser Äußeres, aber ich muss sagen, bis auf ab und zu mal ein bisschen Feuchtigkeitscreme muss ich als Mann da relativ wenig machen. Bei uns ist es dann eher Bart trimmen, Frisur. Bei mir, ich habe so einen extrem hellen Bart und extrem helle Augenbrauen. Bei mir muss ich die ab und zu mal dann nachfärben.
Das wollte weil die sonst ich fragen, was sind deine Augenbrauen gefärbt?
Ja, sind gefärbt und ich hatte auch vor kurzem einen kleinen Beauty-Fail, weil ich beim Friseur war, ein neuer Friseur, und der hat die sehr dunkel gefärbt. Und das war ganz, ganz schwierige Tage für mich. Und ich habe es mit Humor genommen, aber es sah nach dem Augenbrauenfärben tatsächlich so aus, als hätte man mit Edding da mal 2 Balken hingezaubert. Und das war kurz vor unserer Öffnungsfeier. Also das war... Das war schwierig. Aber mittlerweile hat sich das auch wieder rausgewaschen oder ist rausgewachsen und geht wieder. Aber ja, ab und zu muss ich die Augenbrauen unten, den Bart mal ein bisschen färben. Ja, nö. Das sind so die Beauty-Sachen, die ich berücksichtige. Zähne sind mir noch wichtig, ne? Also ich versuche, helle Zähne zu haben. Ich benutze, glaube ich, wie jeder die Zahnpasta mit extra white und so weiter, ne? Aber ich war vor kurzem jetzt auch mal beim Bleachen zum Beispiel. Hab mir dann auch hier so eine After Whitening Purple Zahncreme geholt, die Zähne nochmal weiß sein machen soll, weil ich finde, Zähne sind auch unheimlich wichtig, gerade wenn man lacht und viel am Patienten ist, dann macht sowas ja sympathisch und wirkt gepflegt. Von daher finde ich sowas natürlich immer wichtig. Gesichtsbehandlung habe ich tatsächlich selten. Ich habe einmal so ein Hydra Facial gemacht. Und da hat die Kosmetikerin auch echt ausgelassen. Die hat gesagt, die ist ja richtig wild drüber gegangen. Ich dachte, das sieht immer so entspannt aus tatsächlich. Aber es hat dann, gut, ich bin ein Mann, wir sind ein bisschen sensibler, aber es war gar nicht so angenehm, wie das immer aussieht.
Ich wollte, wie bitte? Also da stimmt halt wirklich das Klischee, die Männer sind sensibler. Also ja. Das tatsächlich auch des Öfteren machen und ich genieße das immer total.
Mir hat es an der Nase echt gezogen, aber man muss auch sagen, ich habe an der Nase, also sie ist da wirklich ein bisschen gröber drüber gegangen, ich habe tatsächlich so kleine Wunden gehabt an der Nase und in der Haut. Ja. Okay. Ja, da richtig Gas gegeben und sagte, ja, ich habe tief große Poren an der Nase und die müssten jetzt einmal ausgesaugt werden und da war natürlich dann ja ein bisschen wilder und danach sah ich auch ein bisschen, ja. Ich bin auch so ein heller Hauttyp, ne? Also ich werde unheimlich schnell rot. Ich kann auch nicht lügen. Und gerade bei so Behandlungen bin ich dann halt wirklich auch Mr. Krabs.
So, das war's leider schon. Ich könnte noch stundenlang weiter quatschen mit dir, aber wir sind am Ende angelangt.
Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was erklären. Und ja, hat auf jeden Fall war witzig mit dir, Sandra, wie immer.
Danke, mit euch auch. Also wie gesagt, ich könnte noch Stunden weiter quatschen. Ich vergesse mich da ganz oft mit euch.
Ja, wir müssen noch ein bisschen uns was aufheben für die zukünftigen Folgen.
Da hast du recht. Wir müssen uns ein bisschen einbremsen. So, also vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge mit Rick und Nick geht es um das Thema viele tun es, kaum einer redet darüber, warum Prominente und Normalos nicht zugeben wollen, dass sie minimal invasive Eingriffe machen lassen.
Ja, da können wir vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ich bin gespannt, was ihr da rauslässt.
Alles klar. Sondern wird dann noch einen schönen Tag. Mein Tag in der Praxis fängt jetzt an. Die ersten Patienten kommen gleich, beziehungsweise Mitarbeiter kommen, müssten jetzt jede Minute kommen und dann geht's los.
Sehr schön. Ja. Dann wünsche ich euch auch einen wunderschönen Tag und ganz viel Spaß mit den Patienten.
Grüße an alle. Ciao.
Ciao.